Vielen Dank, Christian, für die Anbetung. Und ich merke und stelle wieder fest, wie Gott durch seinen Geist uns leitet. Und ich danke dir für diesen wunderbaren Psalm. Und ich stelle mir die Frage, ist es wirklich mein Wunsch, dass Gott mein Herz erforscht? Ich habe ein Thema gewählt. Warum leiden wir? Und wahrscheinlich sind hier im Raum zwei Gruppen von Menschen. Die einen, die noch kein Leid erlebt haben. Kinder zum Beispiel. Die kommen auf die Welt, die dürfen sich alles erlauben. Die spucken, die kotzen, die pupsen, da freut man sich drüber. Die kennen noch kein Leid. Vielleicht geht es dir persönlich gut, du hast eine gute Klausur geschrieben, hast eine Prüfung bestanden und du sagst, mir geht es so gut. Ich steige gerade meine Karriereleiter hoch im Betrieb. Mir geht es so gut, ich kenne kein Leid. Und du sagst, mit dieser Thematik habe ich eigentlich gar nichts zu tun, habe schon lange nichts mehr erlebt. Aber vielleicht gehörst du auch zu der Gruppe, die durch ein tiefes Leid gerade gehen. Vielleicht hast du Depressionen. Vielleicht bist du von einer Krankheit geplagt. Oder hast jemanden verloren. Und du gehst durch dieses Leid und stellst dich die Frage, warum leide ich? Und wenn du noch nie Leid getragen hast, so kann ich dir eins versichern, es wird der Tag kommen, wo du Leid erleben wirst. Und auf diese Frage möchte ich dir heute eine Antwort geben. Wir möchten da ins Wort Gottes reinschauen. Ich möchte nicht irgendwelche philosophischen oder lehrreiche pädagogische Bücher auspacken, sondern ich möchte in das Wort Gottes reinschauen. Was sagt Gott mir und dir? Ich möchte nicht meine Erfahrung mitteilen, sondern sagen, das sagt der lebendige Gott. Warum leiden wir? Schlagen wir Johannes Kapitel 9 auf und lesen uns mal die Geschichte. Da wird uns eine Geschichte vor Augen geführt, wie ein Mensch leidet. Und diese Geschichte soll dann die Predigt umrahmen. Und als er vorbeiging, sah er einen Menschen, der blind war von Geburt an. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen, Rabbi, wer hat gesündigt, sodass dieser blind geboren ist oder seine Eltern? Jesus antwortete, weder dieser hat gesündigt noch seine Eltern, sondern damit die Werke Gottes an ihm offenbar würden. Ich muss die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, wo niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Als er solches gesagt hat, spie er auf die Erde und machte einen Teig mit dem Speichel und strich ihm den Teig auf die Augen und sprach zu ihm, gehe hin, wasche dich im Teich Siloah, das heißt übersetzt gesandt. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend. Die Nachbarn nun und die ihn zuvor als Bettler gesehen hatten, sprachen, ist das nicht der, welcher da saß und bettelte? Etliche sagten, es ist ein anderer. Aber nein, etliche sagten, andere aber, nein, aber er sieht ihm sehr ähnlich. Er selbst sagte, ich bin's. Da sprachen sie zu ihm, wie sind dir deine Augen aufgetan worden? Er antwortete und sprach: Der Mensch, der Jesus heißt, machte einen Teich und bestrich meine Augen und sprach zu mir: Gehe hin zum Teich Siloa und wasche dich. Als ich aber hinging und mich wusch, wurde ich sehend. Warum leiden wir? Warum leidet dieser Blinde? Die Jünger gehen aus dem Tempel mit Jesus heraus und finden diesen blinden Bettler, weil er bettelte, war er arm, so beschreiben ihn die Nachbarn, da sitzen. Und die Jünger stellen die Frage: Warum ist dieser blind? Und interessant ist, dass wir in dem zweiten Vers finden, dass die Jünger nicht nur fragen, warum er blind ist, sondern sie stellen auch etwas fest. Sie fragen: Warum leidet er? Warum ist er blind? Und wer ist schuld daran? Wer ist schuld, dass dieser Mensch leidet? Für die Jünger ist es offensichtlich. Da gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder er selbst oder seine Eltern. Und ich stellte mir die Frage: Wie kommen die zu dieser Behauptung? Wieso meinen die, dass seine Eltern schuld dran sein könnten, dass er blind ist? Oder noch schlimmer, dass er selber schuld dran ist? Damals im Judentum, in der Antike, wurde diese Krankheit oder jede Behinderung als Strafe Gottes angesehen, indem die Eltern, die Großeltern oder selbst das Baby eine Schuld oder eine Sünde begangen hat. Das wurde damals so gesehen. Und deshalb war das für die Jünger offensichtlich. Es gab Rabbiner, die das auch bewusst gelehrt haben. Und die Jünger, die waren auch ab und zu im Tempel und haben das wahrscheinlich auch mitbekommen, dass die Rabbiner das gelehrt haben, dass die Eltern schuld waren oder das Baby im Mutterleib. So wurde es gepredigt, dass das Baby im Mutterleib schon gesündigt haben könnte. Für uns ist das vielleicht nicht nachvollziehbar, aber so wurde es damals gelehrt. Und deshalb fragen die Jünger: Warum leidet er und wessen Schuld ist es? Interessant ist, dass Jesus nicht auf ihre Antwort, auf ihre Frage antwortet. Die möchten genau wissen, wer ist jetzt schuld an dieser Sache? Und Jesus sagt: Weder die Eltern noch er selbst. Es muss so sein. Keiner hat Schuld von denen, weder die Eltern noch er selbst. Es ist keine Schuld. Niemand hat da eine Sünde begangen. Was würden wir dann fragen? O Herr, wessen Schuld ist es dann, wenn nicht er oder die Eltern gesündigt haben oder die Vorfahren? Und vielleicht leidest du auch. Seit einer Woche, seit Monaten, seit Jahren. Und du stellst dir die Frage: Was habe ich falsch gemacht? Warum leide ich? Und auf diese Frage möchte ich dir heute eine Antwort geben. Und um das zu verstehen, müssen wir die Geburt der Sünde, die Geburt des Leidens herausfinden. Wann entstand die erste Sünde? Wo? Und warum leiden wir noch heute? Dafür müssen wir auf die erste Seite der Bibel blättern und stellen fest, dass Gott den Menschen als Krone der Schöpfung darstellt. Er hat die ganze Welt geschaffen und dann die Krone drauf, den Menschen. Er hat ihn hineingesetzt in den Garten Eden, in den Paradies, wo kein Leiden war, wo keine Sünde war, wo keine Krankheit war, wo keine Lüge, kein Mord gewesen ist, wo kein Unkraut wuchs. für die Frauen, die vielleicht mit dem Garten sich beschäftigen. Ja? Wie ärgerlich, wie viel Arbeit das ist, so eine elende Tomate oder eine Gurke da fertig zu kriegen. Wie viel Unkraut da rauskommt, wie viel man rupfen und zupfen muss. Das gab es in dem Garten nicht. Freude, Liebe und Wonne. Und dann geschieht etwas, dass der Mensch eine Entscheidung trifft, wo er so sein möchte wie Gott. Und Gott gibt eine Strafe der Schlange, der Frau. Und jetzt kommt was ganz Interessantes, was Gott dem Mann sagt. Er sagt zu Adam in 1. Mose, eigentlich müssten wir den ganzen Text lesen, aber wir lesen nur den Vers 17 aus 1. Mose, Kapitel 3, Vers 17. Und zu Adam sprach er, dieweil du gehorcht hast der Stimme deines Weibes und von dem Baum gegessen hast, davon ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen. Verflucht sei der Erdboden um deinetwillen. Mit Mühe sollst du dich davon dein Leben lang ernähren. Gott hat den Erdboden verflucht. Nicht nur, dass die Sünde in uns ist, sondern der Erdboden um ihm herum, um Adam herum, ist verflucht. Die Luft, die du und ich hier einatmen, die ist verflucht. Adam und Eva werden hinausgetrieben und müssen ackern. Die müssen im Schweiße des Angesichtes ihr Brot verdienen. Warum? Weil der Erdboden verflucht ist. Weil die Sünde in die Welt gekommen ist. Und da ist die Geburt des Leidens. Und in Römer schreibt Apostel Paulus, es halt so ein bisschen. In Römer lesen wir, dass Apostel Paulus schreibt, dass die ganze Erde, die ganze Welt eine gefallene Schöpfung ist und sich nach etwas Neuem sehnt. Und es wird einmal eine neue Erde und ein neuer Himmel gemacht werden. Das lesen wir in dem Wort Gottes. Das lesen wir nicht in irgendeinem Buch, sondern das sagt Gott hier in dem lebendigen Buch, das wirksam ist. Und ich glaube auch, jeder von uns Christen hat schon persönliche Begegnungen mit Gott gehabt. Und sagt, das Wort hat mich angesprochen. Ja, das ist kein normales Buch. Und dennoch lesen wir so viel vom Leid, weil wir uns auf diesem verfluchten Erdboden befinden. Wir stellen uns die Frage, wie kann in der Luft so ein Virus stattfinden, dass die ganze Welt einatmet und auf einmal krank wird. Die Erde, die Luft, alles ist verseucht und verflucht. Und das müssen wir uns einfach vor Augen führen als Kinder Gottes. Und solange wir uns auf dieser Erde befinden, wird diese Erde verflucht sein und wir werden leiden. Warum leide ich? Warum leidest du? Die Konsequenz der Sünde ist das Leiden. Gott hat es nicht so gewollt. Und dennoch lässt er es heute zu. Weil dieser Fluch mein Körper, die Welt, unsere Natur beherrscht. Und solange wir hier auf dieser Erde leben werden, wird dieser Fluch durch unser Leben hindurchdringen. Es ist eine Konsequenz des Fluches, das Leiden. Nun, es gibt auch ein Leiden, was aus persönlichen Gründen einem verschuldet ist. Zum Beispiel, wenn ich mich jahrelang falsch ernähre und dann krank bin. Wenn ich die Straßenverkehrsordnung breche, was ich versuche nicht so oft zu tun. Und dann ein Unfall geschieht. Und stellen wir uns einmal vor, ich lande im Rollstuhl. Es ist mein persönliches Verschulden. Wenn ich jahrelang irgendeiner Sucht nachgehe und nicht loslassen kann, und so schleppe ich diesen Leitsack mit mir. Und da kennen wir alle Geschichten, wir kennen persönliche Fälle und vielleicht betrifft es mich auch. Jahrelang bin ich in diesem gefangen gewesen und jetzt schleppe ich diesen Rucksack mit mir. Aber Gott sagt auch, dass er das Unheil in die Welt lässt. Hiob 12, Vers 14. Hiob 12, Vers 14. Siehe, wenn er das Wasser zurückhält, so wird alles dürr. Und wenn er es loslässt, dann wühlt er alles auf. Wir stellen uns die Frage, vor anderthalb Jahren oder fast zwei Jahren, wie kann es sein, dass so eine Flutwelle im Ahrtal geschieht? Vor vielen Jahren Tsunami. Vor ein paar Wochen das Erdbeben in Syrien, Türkei. Wie kann es sein? Der Erdboden ist verflucht und deshalb müssen wir leiden. Gott lässt es zu. Siehe, wenn Gott das Wasser zurückhält, Hiob 12, 14, so wird alles dürr. Und wenn er es loslässt, dann wühlt er alles auf. Gott stellt sich vor als Verursacher von Naturkatastrophen. Amos 3, Vers 6. Ist etwa ein Unglück in der Stadt, das nicht der Herr verursacht? Gott lässt es nicht nur zu, sondern er verursacht das auch. Und das soll mir ein Trost sein, dass Gott das Leiden in der Welt kontrolliert, dass er das zulässt, dass er es erlaubt und dem Teufel auch vieles gewährt. Jesaja 45, 5a und 7. Ich bin der Herr, der das Licht schafft und ich schaffe Unheil. Ich bin der Herr, der dies alles tut. Warum lässt Gott das zu? Warum tut er das? Weil die Welt verflucht ist. Weil ein Fluch auf dieser Erde, auf dem Erdboden, auf dem Pflaster, auf dem ich mich bewege, der ist verflucht. Interessant ist, dass wir das jetzt so biblisch erklären können, dass wir diese Verse finden in der Bibel. Was ich aber viel spannender finde, dass Jesus den Jüngern das nicht so erklärt. Der das Wort Gottes geschrieben hat, der erklärt das den Jüngern nicht so. Er sagt in Vers 3, er ist blind, damit die Werke Gottes an ihm offenbar werden. Das ist doch interessant. Warum erklärt Jesus es ihnen nicht? Und ich denke, er hätte viele Predigtreihen darüber machen können. Jesus wusste, was Leid ist. Und Jesus hat das Leid der Welt getragen. Und ich möchte dir heute zusprechen, das Leid, das du gerade trägst, oder das Leid, das dich irgendwann einmal packen wird, dass Jesus das schon getragen hat, dass Jesus das schon erlebt hat. Jesus sagt, damit die Werke Gottes an ihm offenbar werden. Oder eine andere Übersetzung, damit Gottes Macht an ihm sichtbar wird. Nun, bei diesem Mann hat sich das Leiden zum Guten gewendet. Jesus spie auf den Boden, machte einen Brei raus und er wurde sehend. Und in der Bibel finden wir viele Geschichten, wenn wir darauf eingehen. Josef, der leiden musste. Also wir können ganz viele Geschichten finden. Und vielleicht nimmst du das als Hausaufgabe auch mit, einfach mal zu suchen, wo Menschen leiden und es sich dann zum Guten hinausgeführt hat. Wo Menschen leiden mussten und nachher wurden sie erhöht. Bei vielen hat sich das Blatt aber nicht gewendet. Vielleicht auch bei dir im Leben. Und jeder kennt von uns solche Fälle. Meine Mama musste mit knapp über 60 heimgehen. Vielleicht ist in deiner Familie auch so ein Fall gewesen. Und du stellst dir die Frage, warum musste sie das letzte Jahr, die letzten 2 Jahre so viel leiden? Da hat sich das Blatt nicht gewendet wie bei dem Blinden hier. Und da wissen wir manchmal nicht, was wir sagen sollen. Auch wenn Gott seine Hand über dies alles hält. Und doch sagt Jesus hier, damit Gott das macht, damit Gott sich an ihm verherrlicht, damit die Werke Gottes an ihm offenbar werden. Und selbst wenn er nicht gesund würde, würde die Geschichte in der Bibel zu finden sein. Und bis heute lesen wir die Geschichte von dem Blinden über 2000 Jahre, damit die Werke Gottes offenbar werden. Durch mein Leiden, durch dein Leiden möchte Jesus gekrönt werden, möchte Gott die Ehre haben. Die Werke Gottes. Es ist nicht geschrieben, dass die Sünde, seine Sünde von den Blinden oder von den Eltern, sondern die Werke Gottes werden durch ihn, durch sein Leiden offenbar werden. Es gibt aber auch viele Fälle, wo der Teufel uns an unsere Suchten festhält und wir nicht loslassen können. Und der Teufel freut sich an unserem Leiden, an meinem Leiden. Es können Filme sein, es kann Social Media sein, es kann mein Aussehen sein, es kann mein Körper sein, meine Ernährung, mein Beruf. Dass der Teufel uns das so bindet und wir merken gar nicht, dass wir leiden. Und Gott kann sich in unserem Fall nicht offenbaren und schon gar nicht verherrlichen. Römer 5, Vers 3 bis 5. Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in Trübsalen, weil wir wissen, dass die Trübsal Standhaftigkeit wirkt. Die Standhaftigkeit aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zuschande werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, welcher uns gegeben worden ist. Hier sagt Paulus, dass diese Bedrängnis, dass dies Leiden, was wir hier auf Erden haben, etwas bewirkt. Standhaftigkeit. Die Standhaftigkeit, eine Bewährung. Und das ist nicht ein Moment. Wenn du standhaftig bist in deinem Leiden, ist es meistens eine lange Zeit. Und aus der Bewährung kommt die Hoffnung. Und worauf hoffen wir? Auf die Herrlichkeit Gottes. Und das können wir mit der Liebe, die wir durch den Heiligen Geist empfangen haben, die über mich und über dich, wenn du sein Kind bist, ausgegossen wurde. Und das schaffen wir. Wir schaffen, unser Leiden durchzutragen. Und am Ende des Tages, am Ende der Leidphase, können wir feststellen, dass Gott verherrlicht wird. Vielleicht kennen viele schon die Geschichte, aber es war bei uns so, dass wir 2017, als wir in Rumänien waren, Nachwuchs bekommen sollten. Das war das vierte Kind. Und Der Arzt stellte fest, dass das Kind gestorben ist im Bauch und wir das ausschaben sollten. Ich war mit vielen Kindern unterwegs im Wald wandern, mehrere Stunden entfernt von zu Hause. Und meine Frau rief mich an und sagte dann, ja, wir müssen jetzt schnell zum Arzt, ins Krankenhaus am besten. So hat der Arzt es in Rumänien gesagt, dass wir das heute noch klären. Wir waren beide aufgebraust und wir wussten nicht, wie wir da durchgehen sollten. Ich war gar nicht zu Hause. Und ich sagte nur am Telefon, ich komme nach Hause, wir beten und dann gucken wir. In dieser Zeit rief meine Frau hier nach Deutschland an, die Mutter und auch den Frauenarzt. Und er empfiehlt uns, dass wir schnellstmöglich nach Deutschland kommen und das in Deutschland klären. So buchten wir einen Flug nach Deutschland und konnten dann am nächsten Tag nach Deutschland reisen. Direkt am Flughafen Leihwagen genommen und sofort zum Arzt. Es war eine schwere Phase, diese Stunden im Flug, die Reise hierhin. Und dennoch hatte ich die Hoffnung Gottes in meinem Herzen, dass Gott diese Phase des Leidens uns durchträgt. Wir kamen hier zum Arzt angefahren und ich blieb im Auto, war auch müde von der Reise, von der kurzen Nacht. Und meine Frau ging zum Arzt rein, kam nach einer Zeit wieder und strahlte. Ich verstand erstmal nicht, was ist passiert da drin? Und Gott sagte, und sie sagte zu mir, das Kind lebt. Herzrhythmus wieder da, alles ist gut. Ob jetzt Gott das Leben wieder erweckt hat oder die Technik in Rumänien versagt hat, wissen wir nicht. Aber ich weiß, dass Gott es zum Guten hinausgeführt hat, dass er uns durch diese Zeit des Leidens durchgetragen hat, auch wenn es nur eine ganz kurze Zeit war. Ich möchte dir heute den Mut zusprechen, dass du in deinem Leiden nicht verzagst, sondern dass das Standhaftigkeit bewirkt. Und Standhaftigkeit bewirkt Bewährung und Bewährung bewirkt Hoffnung. Und die Hoffnung, die kann dir keiner nehmen. Wir können am Körper leiden, wir können physisch leiden oder auch psychisch können wir leiden. Aber die Hoffnung kann dir kein Mensch nehmen. Die Hoffnung kann dir auch der Teufel nicht nehmen. Auch wenn der Teufel möchte, dass wir leiden. Der Teufel möchte, dass es uns nicht gut geht. Und Gott lässt es zu. Aber die Hoffnung kann er dir nicht nehmen. Und das möchte ich einfach, dass das uns in unserem Leben begleitet, dass wenn wir leiden, dass wir uns einfach es vor Augen führen, dass Gott uns in diesem Fluch, in dem wir uns befinden, in der bösen Erde, wo so viel Bosheit herrscht, dass Gott es zulässt. Wenn wir die letzten Tage, die letzten Wochen die Nachrichten gehört haben und wir immer mehr lesen von diesem Gender-Gott, die möchten an Gott ein Pluszeichen setzen. Es war vor mehreren Jahren und mehreren Monaten immer wieder zur Debatte und jetzt kommt das wieder hoch. Die möchten Gott gendern. Und da müssen wir ganz klar und deutlich sagen, dass wir als Christen leiden. Es tut mir weh, weil das Wort Gottes ganz klar sagt, wer ein Wort, ein Buchstabe, so steht es geschrieben, hinzufügt, der wird aus dem Buch des Lebens gestrichen werden. Und da tut es mir weh, weil es macht nicht die Welt, es machen nicht die Sünder, sondern die Kirche. Die spricht darüber, dass wir Homo-Ehen in der Kirche trauen. Und mein Herz blutet da. Und das können wir nicht so stehen lassen. Das müssen wir ganz klar und deutlich kommunizieren, dass deren Namen aus dem Buch des Lebens gestrichen werden. Und die haben keinen Eingang in die Herrlichkeit, keinen Zugang in das himmlische Jerusalem. Und dennoch, solange wir hier leben, wird uns diese Bosheit der Menschen plagen und verfolgen. Und vielleicht bist du durch Leid durchgetragen, durchgegangen, hast das mit Gottes Hilfe durchgetragen und da möchte Gott auch, dass du deine Nächsten tröstest. Es kamen Männer, die ihre Frauen verloren hatten, zu meinem Vater und umarmten ihn und haben nichts gesagt. Und das hat mein Vater hat dann gesagt, das war ein richtiger Trost. Andere haben Bibelverse zitiert, aber das kam im Herzen nicht an. Vielleicht hast du ein Leid getragen und Gott möchte, dass du dadurch andere tröstest, dass du für die anderen da bist, dass du andere siehst, hier in der Gemeinde, wenn jemand leidet, dass ich auf ihn zugehe und sage, wie geht es dir? Ich bete für dich. Ich bin für dich da, wenn du mich brauchst. Die Hoffnung in dem Leiden wird nicht zuschande werden, sagt Römer. Und der ganz große Trost, den ich uns jetzt mitgeben möchte in unserem Leid, ist, dass Jesus selbst gesagt hat in der Offenbarung, er wird dein Leid, deine Tränen abwischen. Wenn Jesus deine und meine Tränen abwischen wird, wie schön wird es sein? Und da wird es kein Leid, kein Geschrei, keine Krankheit mehr sein. Kein Tod. Wieder der schöne Garten Eden, wo alles wieder gut sein wird. Und das möchte ich mir und dir wünschen, dass wir uns an diese Verheißung klammern, dass wir das festhalten, wenn wir leiden, dass Gott einmal meine und deine Tränen abwischen wird, dass wir einmal da sein werden durch unser Leiden mit der festen Hoffnung, die in unserem Herzen ist, dass wir einmal bei ihm sein werden und er uns trösten wird, er uns die Tränen abwischen wird. Und da wird es keine Krankheit mehr geben. Wie wunderbar wird es sein? Lasst uns das mitnehmen und durch unser Leiden, wenn wir leiden, einfach immer wieder in das Wort Gottes hineinschauen, unsere Blicke auf ihn richten, damit wir sehen, wer Gott ist. Und nicht so auf unseren verfluchten Boden schauen. Lasst uns das mitnehmen. Amen.